Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, Ramona Westhoff hier mit Ihrer täglichen Dosis Popkultur. Heute mit einem Doppelschlag. Wir gucken gleich zuerst ins Omegaverse gemeinsam. Wenn Ihnen das nichts sagt, machen Sie sich auf was gefasst. Es wird ein Ritt. Es geht ganz kurz zusammengefasst um künstliche Intelligenz, um Fanfiction mit abgefahrenen Sexpraktiken und um künstliche Intelligenz, die ohne zu fragen diese Fanfiction-Texte genutzt hat und daraus jetzt eigene Fanfiction schreibt, finden die Fans gar nicht gut.
And the deep legal question is, in effect, who owns ideas? Where do you draw the line between what is and is not worthy of copyright? And why does it involve so much bodily fluid?
Das lassen wir uns gleich genauer erklären. Und danach gucken wir noch auf den neuen Teil der Diablo-Reihe. Sehr, sehr, sehr bekanntes Computerspiel. Da ist jetzt eben der vierte Teil erschienen. Und das schon mal vorab. Wenn Sie sich nicht so sehr mit Computerspielen auskennen, wird er Ihnen weniger Spaß machen als der letzte. Wenn Sie sich sehr gut auskennen, dann ist das Spiel genau richtig für Sie. Genug Herausforderungen, um Ihren Charakter richtig hoch zu pushen und damit sehr, sehr viele Dämonen umzubringen. Das also gleich Diablo 4. Jetzt zurück zum Omegaverse. Hagen Terschüren ist unser künstliche Intelligenz- und Fanfiction-Experte. Und vielleicht fangen wir mal ganz, 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 ganz vorne an bei einer Genredefinition. Hagen, was ist Fanfiction? Was macht dieses literarische Genre aus?
Also grob gesagt ist das, man nimmt sich ein Universum wie zum Beispiel Harry Potter, die Hunger Games und schreibt dann seine eigenen Geschichten da drin. Manchmal mit den echten Charakteren, wie sie da waren, manchmal mit komplett fiktiven Charakteren, die auch in diesem Universum spielen. Und die sind sehr oft ziemlich explizit sexuell. Nicht immer, muss nicht sein, aber das ist doch schon sehr treibend dahinter. Und erfolgreiche Fanfictions werden dann häufig auch mal zu kommerziellen Produkten, also sei es als self-published Amazon Kindle-Ding oder richtig groß 50 Shades of Grey, was eigentlich die Basis einer Twilight-Fanfiction ist.
Inzwischen die Namen geändert, ne? Aber da kommt es her, genau. Und sexuell explizit ist ja auch das Omegaverse. Wir haben gerade schon irgendwie von Körperflüssigkeiten gehört. Und um dieses Omegaverse geht es eben jetzt gerade. Was ist daran so besonders, dass die Fans sagen, sie sehen, dass ChatGPT und Co. sich an ihren Texten bedient?
Also erstmal, das Omegaverse ist eins der erfolgreichsten Fanfiction-Subgenres überhaupt. Also gerade in diesem wichtigen Fanfiction-Forum Archive of Our Own. Angefangen hat das so als Fiktion der Serie Supernatural. Mittlerweile gibt es das wirklich für alle Properties, die man sich ausdenken kann. Also wirklich in jedem Universum gibt es Omegaverse Fanfictions. Das Omegaverse ist, weil es Alpha, Betas und Omegas gibt, also angelehnt so wie Wolfsrudel sich vorgestellt haben, wie die sind, dass es diese super Dominanten gibt. Dann gibt es so normale Leute und dann gibt es sehr submissive, submissive Leute. Mhm. Und noch wichtiger, in dem Omegaverse gibt es sehr spezielle Sexualpraktiken, die komplett fiktiv sind, wie eben dieses angesprochene Notting.
Das ist Notting.
Ja. Naja, das ist, wenn der Penis sich verkeilt in der Vagina und das dann auch mal für Tage und Wochen, dass man nicht mehr auseinanderkommen kann, dass man sich nicht trennen kann. Also wirklich wie Knoten.
Das ist ein Knoten im Penis.
Das ist,
okay,
das ist,
ja.
Genau, und das kommt halt im Omegaverse vor, dieser Begriff.
Und wenn jetzt ChatGPT diese Wörter benutzt, dann funktioniert das wie so ein Wasserzeichen, ne? Also das beweist, dass eben auch die Fanfiction-Archive durchsucht werden und in den Textkorpus der Chatbots aufgenommen werden. Das scheint der Community nicht so zu passen und sie hat eben, wir haben es gerade schon gesagt, einen Protest gestartet. Wie funktioniert das? Wie sieht dieser Protest aus?
Also der Protestname ist schon mal Not in My Name, was wieder ein Wortspiel mit dem Notting ist. Und die machen das, die schreiben jetzt super viele Fanfictions in den letzten Tagen. Also da ist so viel publiziert worden, dass es irgendwie mehrere Romanreihen umfasst, nur für diesen Protest. Und die Idee ist halt, dass jetzt das Internet geflutet wird mit Begriffen daraus, in kompletten Nonsens-Zusammenhängen, Nonsens-Texten, was dazu führen soll, dass ChatGPT und Co. in Zukunft keine Fanfictions mehr selber schreiben können, weil nur noch kompletter Nonsens dabei rauskommen würde. Also die überfordern das System quasi damit. Das
indem, ist die Idee dahinter. Indem sie selber Quatschtexte schreiben und die KIs an ihnen nicht mehr lernen können.
Ja, genau.
Warum ist denn KI-generierte Fanfiction überhaupt so ein Problem für die Community? Was ist daran, was finden Sie daran problematisch? Warum haben Sie einen Protest gestartet?
Also es passiert jetzt wohl viel, dass sehr viele KonsumentInnen von Fanfiction, die benutzen Programme, die auf ChatGPT und so basieren, um sich ihre eigenen Geschichten schreiben zu lassen für spezielle Fetische, die sie haben, für spezielle Universen, die sie haben wollen. Und die Community, die selber händisch die Texte schreibt, die findet das enorm demotivierend, weil teils viel Herzblut in die Texte fließt. Also die Längen, das sind eigene Romane, die verfasst werden. Und jetzt kommen da Leute und sagen, ja, aber der Computer kann mir das auch schreiben. Und dazu kommt ja, die machen die Arbeit größtenteils gratis, das ist ein Hobby. Und jetzt kommen da Programme und indizieren diese ganze Arbeit, um da eigene Sachen draus zu machen und die kommerziell zu vermarkten. Also dieses Hobby-Ding wird zu einem Produkt, wo die Community überhaupt nicht dran beteiligt wird, wo die nichts dran verdient. Und dann kommt auch noch dazu, dass KIs nicht annähernd so gut schreiben können, wie echte Menschen es können. Das heißt, die Qualität leidet und die Community fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt.
Das heißt also, es ist dieser kommerzielle Charakter einmal und auch diese Idee, dass der kreative Output outgesourced wird an einem Computer, oder?
Genau, genau das ist es halt so. Die schreiben da die Texte und jetzt kommen da Leute und nehmen sich diese Texte, geben dafür sogar Geld für aus, dass da die Computer was draus schreiben und dass da dann was Neues was rausfällt, was nicht den Qualitätsguidelines der Community entspricht. Genau, das stößt die echt sauer auf. Das lässt sich nicht anders sagen. Darum ist halt auch der Prozess.
Aber ist es nicht eigentlich dasselbe, wenn ich mir das von einem Computer schreiben lasse, als wenn das mir irgendjemand Fremdes im Internet schreibt?
Oberflächlich wirkt das genauso, weil die in der Fanfiction nehmen natürlich auch Sachen, die schon da sind, wie Harry Potter und schreiben da dann ihre eigenen Sachen draus. Aber das ist halt wirklich nur oberflächlich so, weil der Computer, der schafft ja nicht, was Neues zu generieren. Der macht Remixe daraus, der schafft es, Tropes zu vermischen, aber der kreiert nichts Eigenes. Kommen wir nochmal zum Notting zurück. Das ist vielleicht ein albernes
Unbedingt.
Beispiel. Ja, aber das ist vielleicht ein albernes Beispiel, aber das ist natürlich was kreativ Neues, was geschaffen wurde. Und das kann die KI nicht. Und das können Computer auch in absehbarer Zeit nicht. Das passt dann auch zu dem Writer's Strike in Hollywood, die auch sagen, so, Computer können nicht kreativ sein. Das kann uns nicht ersetzen. Und der Mensch kann Neues schaffen, der Computer nicht. Und zu echter Kreativität werden Computer in absehbarer Zeit nicht fähig sein, auch wenn es gerade so wirkt oder so aussieht.
So, und jetzt kommen wir zu Thema Nummer 2. Ihnen ist eventuell in Ihrer Stadt in den letzten Tagen ein riesiges Plakat mit einer Dämonenfrau aufgefallen. Oder Sie haben dieses Plakat auf Fotos aus New York gesehen, wo das vor diesem apokalyptisch roten Waldbrandhimmel ist. Das sieht noch sehr viel krasser aus. Die gehen auch gerade viel durchs Internet. Geht um Diablo 4. Werbung für das neue Diablo 4. Markus Richter, unser Spieleexperte, hat das Spiel für uns getestet. Markus, bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen, für alle, die Diablo noch nicht selber gespielt haben, worum geht's? Was ist die Story? Was ist da meine Aufgabe als Spielerin?
Also man könnte sagen, im Kern geht es darum, die Loot-Loop zu durchleben oder vielleicht auf Deutsch so ein bisschen holprig gesagt, das Beutekarussell. Das funktioniert so, pass auf. Man spielt einen einzelnen Charakter in einer Fantasy-Welt, der hat Waffen und oder Zaubersprüche, damit bekämpft er Monster. Ganz oft viele kleine, immer auch wieder so ein paar große, mächtige. Und je mehr Monster der Charakter besiegt, desto mächtiger wird er selber oder sie und die Monster lassen Waffen und Rüstungen und so fallen, also der Loot, die Beute. Und mit zufällig ausgewürfelten Eigenschaften machen die den Charakter noch mächtiger und dann geht es von vorne los. So ausgerüstet zieht der Charakter los, um Monster zu erschlagen. Immer viele kleine, manchmal mächtigere große und so weiter und so fort.
Das klingt jetzt, also ich weiß ja, dass das Spaß macht, aber für Außenstehende klingt das vielleicht so ein bisschen geistlos, ne? Aber die Begeisterung für dieses Prinzip, die ist ja da. Seit 1996, aus dem Jahr kommt das erste Diablo. Woran liegt das? Warum ist das so erfolgreich?
Man kann sich das vorstellen wie so ein Glücksspielautomat im Casino oder vielleicht weniger negativ behaftet eine Losbude auf der Kirmes mit dem Unterschied, dass man halt sehr, sehr regelmäßig einen Gewinn zieht. Und das spricht einfach, glaube ich, wirklich einfach das Belohnungszentrum bei Menschen an in der Unterhaltung. Und das funktioniert bis jetzt immer so auf zwei Ebenen. Einer leichten, also man spielt einfach, klickt Monster tot, freut sich über die Beute. Und einer Expertenebene, weil die Spielmechanik, die es da gibt, da kann man auch sehr, 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 sehr tief einsteigen. Das ganze Zahlenwerk und diese Spiele waren immer auch fantastisch und auf der Höhe der Zeit, wo sie erschienen sind. Die Grafik und Musik sind toll und stimmungsvoll. Das Spiel ist relativ einfach zu erlernen. Es gibt immer so eine epische Geschichte über Dämonen und Engel und Weltuntergang. Und man ist eben der Held oder die Heldin in dieser Geschichte.
Okay, dann kommen wir zum aktuellen Teil. Mhm. Wer ist die Dämonenfrau und welche Rolle spielt sie?
Wenig überraschend droht die Welt unterzugehen, weil Dämonen aus der Hölle mit den Engeln aus dem Himmel Stress haben und mittendrin ist Lilith, diese Dämonenfrau, sehr mächtig, die Tochter des Hasses. Ganz konkret geht es hier mal also so einen übernatürlichen Krieg. Auf der Metaebene klingt alles schnell nach Religionskritik, Machtstrukturen und blindem Gehorsam.
Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen, in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid.
man hört hier schon...
Da geht's hoch her.
Ja, genau. Also das klingt erst so ein bisschen nach Freiheit, aber dann will Lilith die Welt doch in Schutt und Asche legen. Man soll das verhindern und das ist wie üblich dann sehr episch produziert, aber eben so eine Leinwand für Monstermord und Totschlag, das ist auch nicht so doll überraschend eigentlich.
Sag mal, eine Frau, die Freiheit verspricht und dann aber doch die Welt irgendwie blutig untergehen lassen will, das könnte jetzt mal sehr offen gefragt, je nach Erzählweise, ein bisschen problematisch sein, oder?
Naja, also man könnte auch andersrum argumentieren und sagen, in allen anderen Teilen waren es mal männliche Dämonen-Oberbosse. Vielleicht gut, dass da auch mal die Quote irgendwie vorangetrieben wird. Aber in der Tat wird es dann durch die Inszenierung so ein bisschen fragwürdig. Vor allen Dingen, weil immer wieder auftaucht, dass Lilith eben Frauen verführt, die für einen Lebenstraum alles opfern, wie hier zum Beispiel die eigene Tochter.
Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden.
Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut vollenden. Mutter, nein!
Ich finde das deswegen unangenehm, weil sich das vielleicht überinterpretiert auch so als Lesart anbietet. Ne? Also wenn Frauen ihre Ketten abwerfen und Macht bekommen, werden sie zu megalomanischen Mörderinnen. Da kann man natürlich... vielleicht auch noch beliebig Deutungsebenen einziehen. Also hat die Unterdrückung durch Religion sie vielleicht dazu gemacht. Aber ich finde es jetzt nicht so gelungen, weil ein bisschen Kontext, vor allem für einen Konzern, der erst im letzten Jahr einen handfesten Sexismus-Skandal hatte.
Was war da los?
Da ging es um sexuelle Belästigung, systematische Benachteiligung, systematische Diskriminierung von Frauen. Es gab Klagen sowohl von einzelnen Menschen als auch von staatlichen Behörden, die mit einer Millionenstrafe unter anderem irgendwie nach sich gezogen wurden. Und wenn das gerade erst passiert ist, kann man sagen, ist ja vielleicht so die Geschichte von der toxischen Mutter, die alle umbringt, nicht das Beste, was man erzählt. Ist zumindest so ein bisschen mein Eindruck, den ich habe. Da würde ich mich dann, wenn man bei dem Spiel Spaß haben wollen würde, eher darauf zurückziehen, okay, opulente Fantasy, alles nur Kulisse, vielleicht nicht so ernst nehmen. Aber schön ist es nicht.
Wir sind mittlerweile bei Diablo Teil 4. Mhm. Was ist denn jetzt neu im Vergleich zu Teil 1 bis 3?
Das ist halt ein Diablo. Also tatsächlich, man kann im Detail total lang über ganz viele so kleinere Änderungen in Spielmechaniken sprechen, aber wenn man von außen drauf guckt, das ist halt ein klassisches Diablo. Die Loot Loop, das Beutekarussell, was ich vom Anfang erklärt habe, funktioniert einfach wieder sehr gut. Und es ist ein Expertenspiel. Ja? Es gibt einfache Wege durch das Spiel. Es gibt aber auch ganz viele Chancen, etwas falsch zu machen. Dann läuft man gegen die Wand, merkt das aber erst sehr spät. Ich habe erst nach 10 Stunden gemerkt, dass das Spiel mir nicht erlauben wird, den Charakter zu spielen, den ich spielen wollte, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Spiel bietet also sozusagen scheinbar Freiheitsgrade an, aber dann stellt sich irgendwann heraus, es gibt doch ein richtig und ein falsch und du musst halt Experte sein, um das zu erkennen.
Ist ein bisschen schade, ne? Weil Diablo 3 fand ich ganz gut, weil das so einfach war. Also ich spiele nicht viel und das habe ich sofort hingekriegt, da konnte ich alle Monster bekämpfen. Ich habe die Story nicht verstanden, das ist aber eine andere Sache, aber das Spielen selber hat auf jeden Fall gut funktioniert und viel Spaß gemacht. Heißt es, das gilt für Teil 4 so nicht mehr?
Ich würde sagen, das ist tatsächlich so. Das gilt nicht mehr, weil Diablo sich irgendwie davon verabschiedet hat, ein einfaches Spiel zu sein. Und ich finde sogar in jeder Hinsicht, das fängt beim Online-Zwang an. Ja, also wenn man das auf der Konsole spielen will und für die volle Funktionalität muss man bei 2 verschiedenen Plattformen Konten machen. Und das führt auch dazu, was bei Diablo 3 auch ganz hervorragend ging, man setzt sich einfach mal aufs Sofa und spielt zum Beispiel mit der Family, weil die einfach einen Controller in der Hand nehmen kann. Das geht nicht mehr. Jeder muss sich jetzt erst noch Accounts machen. Und was die Spielmechanik angeht, also zur Einordnung vielleicht noch, ne, das Diablo 3 war nicht einfach, sondern Diablo 3 war eigentlich 2 Spiele. Man konnte es eben einmal sich einfach so durch die Geschichte metzeln, sich an der fantastischen Welt und dem rasanten Charakteraufstieg erfreuen. Und das andere war eben ein Spiel, was aber auch da drin war, indem man sich so ganz tief in diese Spielmechaniken reinknobelt und in die Zahlenwerte kniet und für den perfekten Charakter ganz lange bestimmte Dinge sucht und so weiter und so fort. Es gab einfach beide Ebenen gleichzeitig und Diablo 4 ist nach meinem Gefühl nur das Letzte. Man hat sich hier voll auf die ExpertenspielerInnen konzentriert. Wahrscheinlich meine Vermutung, die verbringen länger Zeit, verbringen also auch am meisten Geld, weil man kann auch noch sehr viel Geld in einem Shop mit kosmetischen Veränderungen lassen, obwohl das ein Vollpreisspiel, also jenseits der 70 Euro ist. Und der Rest sozusagen, also alle so ab und zu, vielleicht, ich möchte mal ein bisschen Spaß haben, spielen, die bleiben da komplett außen vor. Und das ist jetzt natürlich so ein bisschen komisch zu sagen, das ist kein gutes Spiel, weil es sich ja trotzdem millionenfach verkauft hat. Aber es ist meiner Meinung nach sehr viel weniger, als es hätte sein können. Und auch wieder mal ein Zeichen dafür, dass die Öffnung der Spielewelt, also für die ganze Gesellschaft, für alle Menschen immer dann leiden muss, wenn es um Profit geht. Schade.
Vielleicht wird es beim nächsten Teil wieder besser. Markus Richter hat für uns den neuen Diablo getestet, ist gerade frisch erschienen, kostet um die 70 Euro. Das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute, mit ihrer aktuellen Ladung Popkultur. Nächste Ausgabe gibt's morgen oder, wenn Sie uns nachhören, natürlich jetzt schon zum direkt weiterklicken, ganz wie Sie mögen. Schön auf jeden Fall, dass Sie ganz bis zum Ende dabei geblieben sind. Ciao!